Ich habe gestern über die Autorität des Wortes Gottes gesprochen. Ich werde heute sprechen, anschließend daran, über die Kraft der Bibel zwischen Gnade, Gebot und Geist. Bevor ich einsteige, ein kleiner Hinweis. Ich war einmal in Moskau zu einer Hochschulevangelisation vor vielen Jahren. Da war gerade Perestroika und Glasnost und alles öffnete sich. Und wir haben von der Studentenmission aus, wo ich damals angestellt war als Hochschulevangelist, eine Initiative Osteuropa gemacht. Und ich bin dann oft in Georgien gewesen, auch mit den Baptisten dort verbunden. Aber ich war auch in dieser Universität, Lomonossow-Universität in Moskau, und in der englischen Fakultät, gerammelt voller Raum. Ich habe über die Historizität Jesu gesprochen. Und als ich fertig war, es lief alles auf Englisch, weil es war ja schließlich englische Fakultät, meldete sich ein Professor und sagte, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass Jesus eine historische Persönlichkeit war? Sag ich, ja, darüber habe ich jetzt eine Stunde geredet, genau das war mein Punkt. Dann sagte er, sag ich, ja, wie kommen Sie zur Frage? Sagte er, wir haben gelernt, dass Jesus nur eine Märchenfigur ist. So wie Frau Holle oder Väterchen Winter oder sowas. Und das hat mich veranlasst, damals ein Buch zu schreiben, Faszination Jesus, was ich euch auch mitgebracht habe. Das hat jetzt, glaube ich, in Deutschland die 9. Auflage. Es gibt es auf Russisch, auf Polnisch, auf Serbisch, auf Kroatisch, auf Mazedonisch, auf Slowakisch, auf Indonesisch und demnächst noch auf Arabisch und Finnisch. Aber vor 30 Jahren ist immer noch aktuell, neue, schöne Ausgabe, schick und schwarz. Draußen könnt ihr es einfach nehmen, da ist ein Tisch und dann legt ihr einfach das Geld hin. Wenn ihr selbst sagt, genau das, was vorhin gesagt wurde in der Moderation, noch mehr über die Historizität, über die Tatsächlichkeit von Kreuz, von Auferstehung, von überhaupt dem Leben Jesu zu bekommen und dass die Bibel auch an den Punkten, wo sie über Jesus redet, Wahrheit redet, nicht nur theologische Wahrheit, geistliche oder gefühlte Wahrheit, sondern echte Wahrheit, die auch historisch verankert ist. Ich komme ja aus der schönen Stadt Duisburg nach Kirchheim-Teck, der zweitschönste Ort Deutschlands, und bin dort aufgewachsen in einer Kirchengemeinde. Als 13-Jähriger habe ich eine Erfahrung gehabt mit Jesus, der mich in seine Nachfolge gerufen hat. Das war sehr deutlich für mich. Und es gab aber in unserer Kirchengemeinde keine Jugendgruppe damals. Und das hat mich dann bewegt. Ich bin dann nochmal das Jahr darauf in so einer Freizeit gewesen. Und da sah ich eine Jugendgruppe in der Aktion und dachte, wieso haben wir eigentlich keine? Und habe dann einfach ein paar Leute zusammengerufen und wir haben eine Jugenderweckung erlebt. Das war damals in der Jesus-People-Zeit, da lief einiges, gerade bei uns auch im westlichen Ruhrgebiet, ich denke sicher auch an anderen Orten. Und wir waren innerhalb von anderthalb Jahren bei fast 100 Leuten und das war eine großartige Zeit. Wir haben uns dann so ein bisschen eingebunden in den CVM, das hat uns geholfen, aber auch in die kirchliche Jugend. Und ich weiß noch, wie uns ein Jugendreferent der Kirche damals gesagt hat in so einem Vortrag, man kann heute mit der Bibel in der Hand keine Jugendarbeit mehr machen. Jetzt hatten wir aber nichts anderes als zwei schrummelige Gitarren und die Bibel in der Hand. Und wir erlebten genau das, was er sagte, was unmöglich sei, dass das doch möglich ist, nämlich mit der Bibel in der Hand Jugendarbeit zu machen. Weil das hatten wir ja nur. Also haben wir die Bibel gelesen. Also haben die Teenager, heute würde man von Teenagern reden, die Teens, wir waren alles Teens. Ich war 15, ich war 16, habe das geleitet. Haben wir mit der Bibel einander die Bibelarbeiten gehalten und Bibel ausgelegt und wir wuchsen und wuchsen und wuchsen. Weil in der Bibel, in dem Wort Gottes eine Kraft ist. Und das ist das Thema heute bei mir, aufbaut auf der Autorität der Bibel. Jeremia 23, Vers 29. Ein Mensch, der da Träume hat, erzähle weiterhin seine Träume. Aber wer mein Wort hat, der rede mein Wort in rechter Weise. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der die Felsen zerschlägt? Die Kraft eines Feuers, die Kraft eines Hammers. So ist das Wort, sagt der Prophet im Auftrag Gottes. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, das kraftvolle Wort Gottes. Hebräer 11, Vers 3. Und da bezieht er sich auf 1. Mose 1, wo es heißt, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ein Freund von mir, Heino Falke, Astrophysiker, vielleicht manchen schon mal der Name bekannt geworden. Er hatte vor einigen Jahren, da gab es in der Tagesschau, in den Spiegel, zum ersten Mal, wo ein schwarzes Loch fotografiert wurde. Erinnert ihr euch, wo das überhaupt möglich war? Dieses Team hat er geleitet weltweit. Und er sagt, dass genau dieser Satz der Bibel genau das beschreibt, was auch aus wissenschaftlicher Sicht, aus naturwissenschaftlicher Sicht im Schöpfungsmoment passiert ist, nämlich dass aus dem Nichts durch Information, durch das Wort und durch Energie, das Licht, alles in die Existenz gekommen ist, durch einen Willen. Und er sagt, als die Leute das erkannt haben, die Naturwissenschaftler, dass sie gesagt haben, da müssen wir ja doch an Gott glauben, was wir ja doch eigentlich gar nicht wollen. Ja? Also ich diskutiere jetzt nicht die Länge, wann das war und wie viele tausend Jahre und so weiter, aber das fand ich sehr, sehr interessant. Das Wort der Kraft, so wie die Heilige Schrift es sagt, ist ja inspiriert, sie ist ja Gott gehaucht, beschreibt so, dass auch heute Astrophysiker, hochgebildete Wissenschaftler sagen, das spiegelt das wider, was wir naturwissenschaftlich erkennen können. Das Wort Gottes hat Kraft. Hebräer 1, unzählige Male, auf unterschiedlichste Weisen hat Gott zu unseren Vorfahren gesprochen, und zwar durch die Botschaften der Propheten. Doch am Ende dieser Zeiten hat er zu uns gesprochen, durch ihn, den Sohn. Ihn hat er zum Gesamterben aller Dinge eingesetzt, durch ihn hat er auch die Welträume und Weltzeiten geschaffen. Der Sohn ist das ganze, ganz genaue Ebenbild seiner strahlenden Herrlichkeit, die Ausprägung seines innersten Wesens, denn er trägt das Weltall durch das lebendige Wort seiner Kraft. Das ist jetzt meine Übersetzung. Er trägt das Weltall durch das Wort seiner Kraft. Jesus, das ewige Wort Gottes, spricht das Wort, das nicht nur dein und mein Leben revolutionieren kann, sondern er trägt durch sein Wort das Weltall. Was für eine unglaubliche Kraft ist in diesem Wort Gottes. Und da, wo Jesus offenbart wird als Mensch und unter uns wohnte, wir seine Herrlichkeit sahen, da ist dieses kraftvolle Wort in Aktion. Wir haben die ganze Nacht gefischt, sagt Petrus. Wir haben nichts gefangen, aber auf dein Wort hin und auf das Wort Jesu hin werfen sie die Netze noch einmal aus, Lukas 5, und sie fangen einen großen Fang, auf dein Wort hin. Oder der Oberste, der Leiter der römischen Kohorte da in Kapernaum, dessen Sohn oder dessen Mitarbeiter krank war. Wissen wir das Wort, das Pais, auf Griechisch können wir nicht ganz genau wissen, es ist der Sohn, es ist der Mitarbeiter, wie auch immer, der Junge. Er sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Das Wort Gottes hat Kraft. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir es nicht verachten. Die Bibel wird so mies gemacht, an so vielen Stellen bis in die Kirchen hinein, sollte Gott gesagt haben. Oder können wir das überhaupt noch heute in unserer Zeit irgendwie anwenden? Müssen wir das nicht alles entmythologisieren? Müssen wir das nicht alles nochmal mit neuen hermeneutischen Schlüsseln ändern? Dass wir, ja, man hat manchmal den Eindruck, bis in die christlichen und evangelischen und evangelikalen Kreise hinein, wird genau die Errungenschaft der Reformation, nämlich der Sensus Literalis, ich übersetze es sofort, der wörtliche Sinn, für dessen Gültigkeit die Reformatoren gekämpft haben, dass wir es nicht alles mythologisieren oder allegorisieren oder irgendwie für alles Mögliche benutzen, sondern dass der wirkliche Wortsinn, dass der gilt, das wird teilweise, habe ich den Eindruck, heute wieder versucht auszuhebeln. Nein, das Wort Gottes, nein, auch das Wort der Bibel, das Wort Gottes ist ja in Stufen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ganz einfach. das eine Wort Gottes, das ewige Wort Gottes ist Jesus. Und das, was Gott spricht, das ist dann sein Wort. Und das, was darüber dokumentiert wird in der Bibel, ist Wort Gottes in sozusagen nachgeordneter Potenz. Das macht es nicht weniger kraftvoll, aber es gibt dieses Wort der Schrift. Gestern habe ich über die Autorität gesprochen. Es gibt Zeugnis von dem ewigen Wort, nämlich von Jesus. Und da ist eine Beziehung, eine Wechselbeziehung. Wir haben Jesus nicht ohne die Heilige Schrift, aber die Heilige Schrift hat auch dadurch ihre Bedeutung, dass sie uns die gültige Offenbarung über Jesus und über den Willen und über die Geschichte Gottes in dieser Welt und über seine Ziele und über die Vollendung und über alles andere, was wesentlich ist, uns das erschließt. Also dieses kraftvolle Wort, dieses autoritative Wort, dieses gültige Wort, dieses verbindliche Wort, das ist die Grundlage auch für alle Geisterfahrungen. Weil Geist ohne Wort, das ist nur irgendwo, das schwebt da. Wort ohne Geist ist es auch nicht. Ja, es kommt zusammen, es gehört zusammen. Und wir wollen heute, wie gesagt, dieses Thema des kraftvollen Wortes Gottes einmal anschauen. Im Gegensatz zu gestern habe ich keine Ahnung, wie lange ich überhaupt reden darf und werde mich deshalb auch an diese Nichtaussage halten. Genau. Gut, den könnt ihr gerne irgendwie auf TikTok veröffentlichen. Also dieses Wort der Kraft, dir sind deine Sünden vergeben, hat ja eine kraftvolle, ist ja kraftvoll. Das ist ja nicht nur hingesagt, ja. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind vergeben, dann passiert da was. Es gilt also in der Erlösung, das Wort der Kraft. Es gilt in der Heilung, steh auf und geh. Ja, und die standen auch auf und gingen. Es gilt auch in der Heiligung, wenn wir dem Wort folgen, werden wir erneuert. Wie können wir also die Kraft des Wortes Gottes erfahren in unserem eigenen Leben und in dem Leben unserer Gemeinden? Ich habe ja heute drei Themen so ein bisschen verknüpft mit dem Wort, nämlich das oder der Kraft, nämlich die Gnade, das Gebot und der Geist. Ich werde jetzt aber nicht drei Punkte haben und erst über die Gnade reden oder dann zweitens über das Gebot und drittens über den Geist, sondern das wird alles ein bisschen zusammenfließen. Ihr seht es ja hier, glaube ich, auch irgendwo hinter mir. Insofern habt das ja immer so ein bisschen vor Augen und ihr könnt dann denken, okay, das hat was mit der Gnade zu tun, okay, das hat was mit dem Gebot zu tun, okay, das hat was mit dem Geist zu tun. Durch das Wort Gottes erfahren wir überhaupt erst, dass er gnädig ist. Seine Gnade, voller Gnade und Wahrheit, was wir in Jesus sehen, erfahren wir durch das Wort. Woher wissen wir, dass Gott gnädig ist? Er könnte ja auch nicht gnädig sein, er könnte ja auch zornig sein. Er könnte ja auch uninteressiert sein. Nein, wir erfahren es durch die Heilige Schrift. Wir haben aber auch in der Heiligen Schrift, und auch das hat mit der Kraft der Heiligen Schrift zu tun, von seinem Willen. Die Wegweisung, die Tora, das Gebot, die Wahrheit, die Gültigkeit, das, was gilt, auch das erfahren wir im Wort Gottes. Und wir kommen im Wort in Berührung mit dem Geist, der uns erneuern will. Wie gesagt, diese drei Begriffe, diese drei Wahrheiten, diese drei Wirklichkeiten, die mit dem Wort Gottes verbunden sind, darüber spreche ich. Der Kirchenlehrer Augustinus von Hippo, 354 bis 450, hatte mit dem Bibellesen und mit dem Wort Gottes, mit der Bibel insgesamt nicht viel am Hut. Zwar war seine Mutter Monika eine überzeugte Christin, aber wer lässt sich schon gern was von seiner Mutter sagen? Vor allen Dingen als lebensfroher Freigeist, der er war. Er hielt die Bibel, besonders das Alte Testament, zu dieser Zeit für ein minderwertiges Buch und so suchte er seine intellektuelle Erfüllung in den Schriften der griechischen und römischen Antike und schloss sich damals den weit verbreiteten Manichäern an. Die hatten so eine dualistische Weltsicht vom ewigen Kampf des Bösen gegen das Gute, so Yin und Yang, und er meinte, das ist die plausibelste Welterklärung. Doch das Problem war, dass diese Philosophie ihm nicht wirklich die Kraft geben konnte, seine eigenen ethischen und moralischen Vorstellungen umzusetzen. Und so geriet er immer mehr durch seinen Lifestyle, seinen Lebensstil, der von unter anderem von Promiskuität geprägt war, in einen inneren Konflikt, der uns an die Aussage von Paulus erinnert, wo Paulus sagt in Römer 7, Vers 19, denn das Böse, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und in dieser Situation, nachdem er schon einiges erlebt hat und einiges durchlebt hat, befindet er sich auf einem Landgut in Mailand. Er geht verzweifelt, weil er irgendwie ja unter der Last seines Lebens und auch unter der Aporie, also der Ausweglosigkeit seiner philosophischen Suche und seiner intellektuellen Wahrheitssuche einfach an ein Ende gekommen ist und zusammenbricht, betet er, dass Gott ihm seinen Weg zeigen möchte oder einen Weg zeigen möchte. Irgendwie ist er jetzt an dem Punkt, wo er bereit ist zu beten und um Wegweisung zu fragen. Und da hört er, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, sie ist ja sehr bekannt, aus dem Nachbargrundstück eine Kinderstimme, die immer wieder ruft, tolle Legge, tolle Legge, tolle Legge, nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Legge kann auch heißen, sammle auf, also heb es auf. Auf jeden Fall, ob das jetzt ein Kinderspiel war, ein Hüpfspiel oder was immer das war, ist nicht wesentlich, sondern aber es lag ein Teil des Neuen Testamentes dort auf diesem Gartentisch. Und er schlägt es auf und liest die Verse aus Römer 13, Vers 14. Da heißt es, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Wollust und Unzucht, nicht in Hader und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht zur Erregung eurer Lüste. Was für ein Bekehrungstext. Diese Aufforderung des Paulus führt für ihn, für Augustinus, zum Durchbruch. Nämlich das ist genau das, was er erleben will. Er will genau dieses Fressen, Saufen, Huren und was er alles so machte, das will er hinter sich lassen. Er will sich nicht mehr dominieren lassen von den Begehrlichkeiten, die in seinem Innern sind, sondern er möchte einen neuen Start. Und da heißt es, zielt an den Herrn Jesus Christus und pflegt das Fleisch nicht zu erregen, eure Lüste. Und wir wissen, dass er einer der wichtigsten Kirchenlehrer und Kirchenväter geworden ist. In seinem Buch Bekenntnissen, da schreibt er ja am Anfang den wirklich sehr, sehr bewegenden Satz, da sagt er, zu dir hin hast du Gott uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also Augustinus wird durch das Wort der Schrift, und ich würde jetzt mal sagen, für ein Wort, was in meiner Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt ein zentral ermutigender Bekehrungstext ist, nämlich Römer 13, Vers 13, 14, was ich gerade gelesen habe, findet er Jesus, findet er die Wahrheit. Das ist die Macht des Wortes Gottes. Das Wort Gottes kann uns so erfassen. Es kann auf einmal in unser Leben hineinsprechen, dass wir auf einmal merken, das ist jetzt für mich. Wir haben es auch gerade in der Moderation gehört. Das war genau das, wonach er sich sehnte. Und so wie Augustinus damals im 4. Jahrhundert haben unzählige Menschen in Krisensituationen ihres Lebens einen Abschnitt der Bibel als direktes Wort Gottes an sich erfahren. Denn das geschriebene Wort wurde für sie zum lebendigen Wort. Und dass das immer wieder geschieht, das ist das große Geheimnis der Bibel. Das hat auch Martin Luther erlebt, als Theologieprofessor, als Mönch, als einer, der dann sogar in der neuen Start-up-Universität, was Wittenberg damals war, Vorlesungen hielt, erst über die Psalmen, dann über den Römerbrief, der sich aber selbst abmühte und sagte, wie kann ich denn vor Gott gerecht werden? Wie kann ich denn mir die Gnade Gottes überhaupt erarbeiten? Immer wenn ich auf mein eigenes Herz schaue, auf meine eigenen Gedanken, dann entdecke ich doch alle diese falschen Motive. Ich merke Hochmut und Stolz und ich merke, dass ich arrogant bin und ich merke, dass ich im Grunde ja, Gott so nicht gefallen kann. Wie finde ich denn die Gnade Gottes? Wie kann ich es erleben? Und auf einmal spricht ein Wort aus Römer 3 ihn an, was er sicher vorher schon öfters gelesen hatte. Aber in diesem Augenblick wird es vom Geist Gottes verlebendigt und er empfindet, dass das ist jetzt für mich und das ist die Wahrheit und das ist der Durchbruch, nämlich dass der Gerechte durch den Glauben leben wird. Und das heißt, dass, was heißt das? Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass wir die Gebote erfüllen, weil wir können sie nicht erfüllen. Das heißt nicht, dass wir sagen, okay, da muss ich das ja mich nicht dran halten. Nein, aber da, wo unsere Wege am Ende sind, da dürfen wir uns im Glauben an Jesus Christus hängen. Und wir dürfen uns verbinden mit ihm im Vertrauen, im Glauben. Und deswegen dürfen wir gerecht sein um Jesu willen, um der Verbindung durch den Glauben mit ihm willen, nicht aus eigener Kraft. Und das löst in ihm so viel aus, da kann er gegen Papst und da kann er gegen Kaiser und gegen Reich und gegen alles, was Macht und was Rang und Namen hatte, stehen und sagen, wenn ich nicht überzeugt werde durch Gründe der Vernunft, so sagt er es in Worms vor dem Kaiser, Karl V., der übrigens auch ein ganz frommer Mann war, aber diese Erkenntnis nicht bekommen hat, oder durch das Wort der Heiligen Schrift überzeugt und überführt werde, dann kann ich das nicht widerrufen, was ich hier geschrieben habe. Es muss sich decken mit dem Wort der Heiligen Schrift. Und Luther hat dieses Erlebnis der Kraft des Wortes Gottes, was dann eine flächendeckende Erweckung auslöst in Deutschland, weil das war die Reformation. Es war eine Erweckung, die bis in die gesellschaftliche Relevanz, das ist ja morgen das Thema bei Stefan Vatter, hineingeht, nämlich dass auf einmal die Leute lesen lernten, weil sie die Bibel lesen wollen und auf einmal das Bildungsniveau gehoben wird, auf einmal die Stellung der Frau verbessert wurde, auf einmal die Kinder ja nicht nur als Arbeitskräfte auf den Feldern angesehen wurden, sondern als die man fördern muss und so weiter. Alles aus dieser Aktivierung des Wortes Gottes an diesem einen Augenblick, diesem sogenannten Turmerlebnis. Natürlich haben viele andere dann das Gleiche erfahren, nämlich dass das Wort Gottes kraftvoll und lebendig ist. Oder Wesley, der schon Theologie studiert hatte, Professor war, ordinierter anglikanischer Priester, schon nach Virginia über den großen Teich gesegelt war, um dort zu missionieren, und der aber immer noch eine unruhige Seele hatte. Und da war er so erstaunt, als die schlimmen Stürme waren auf dem Atlantik, dass die aus Herrnhut kamen, dass die da alle ganz entspannt ihre Lobpreislieder sangen. Und er dachte, die haben irgendwas, was ich nicht habe. Was ist das denn? Ja, ich bin doch auch fromm, ich bin doch auch biblisch, ich bin doch schlauer als die. Ja, das sind jetzt einfache Leute, aber die haben etwas von einer Wirklichkeit. Und dann kommt er wieder zurück und dann ist er in dieser kleinen Kapelle, da läuft er irgendwie durch London und da ist auf einmal, hört er da irgendwas, da singt jemand und dann geht er hin. Das ist eine kleine Versammlung, auch wiederum von Herrnhutern, und da wird dann Luther die Vorrede zum Römerbrief von Luther vorgelesen. Ist auch nicht so eine, ich sag mal, unbedingt so ein erweckungsfördernder Text, ja, aber für ihn doch, in dem Augenblick, sagt er, wurde mein Herz, my heart was strangely warmed. Es wurde auf ganz besondere, für mich unverständliche Art erwärmt. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich bin ja erlöst. Er hat es mir ja geschenkt. Christus ist ja mein Leben. Und aus dieser Erfahrung der kraftvollen Vergegenwärtigung einer biblischen Wahrheit im Denken und im Herz, im Fühlen von John Wesley, ist eine Erweckung ausgebrochen, die in England seiner Zeit und viele andere Teile dieser Welt verändert hat. Die Kraft des Wortes Gottes. Noch ein Beispiel, das habe ich gelesen in einem Buch von Lauren Cunningham über die Bibel vor einigen Jahren, und ich habe es dann auch recherchiert, weil man soll ja immer auch recherchieren und nicht immer alles glauben, was die Leute sagen, wobei Lauren Cunningham, glaube ich, schon auch vertrauenswürdig war. Ein wunderbarer Mann, ich durfte ihn ein paar Mal treffen in meinem Leben. Und er erzählt die Geschichte der Transformation einer ganzen Gruppe von Menschen, und zwar auf einer Insel, von der ihr vielleicht schon mal gehört habt, vielleicht aber nicht, nämlich Pitcairn. Das ist im Südpazifik, das ist eine Insel, die am weitesten entfernt ist von allem anderen. Die nächsten menschlichen Wesen sind die Pinguine in der Antarktis. Nee, aber jedenfalls, das ist sehr, sehr weit entfernt. Und Ihr kennt alle die Meuterei auf der Bounty im Jahre 1789. Da haben diese Männer, der Kapitän, der war so furchtbar, dann haben sie das 9 Männer der Besatzung die Bounty gekapert. Gibt es Filme drüber, könnt ihr alles nachlesen. Auf jeden Fall haben sie dann in Tahiti 11 polynesische Frauen überzeugt, auf verschiedenste Weise, beziehungsweise sie entführt und noch 6 Männer und ein Kind und sind zusammen weg und wollten halt dem Zugriff der englischen Krone, weil auf Meuterei Todesstrafe stand, entkommen, haben schließlich diese Insel gefunden, Pitcairn. Die war aber damals in den Karten falsch eingezeichnet, sodass niemand wusste, wo die genau ist. Und haben dann, als sie da waren, das Schiff verbrannt, haben noch mit dem Holz dann noch was gebaut. Also sie waren da weg. Und dann passierte eine Sache nach der anderen. Es gab Mord und Totschlag. Die haben dann da Alkohol gemacht aus irgendeiner Wurzel und die haben sich gegenseitig umgebracht. Manchmal, also sie haben sich um die Frauen gestritten. Es gab rassistische Bemerkungen der Engländer gegen die tahitianischen Männer. Einige starben an Krankheiten, einige wurden im Kampf gegeneinander getötet. Und mindestens einer war von der Klippe gesprungen, um sich selbst umzubringen. Nach einigen Jahren war nur noch ein einziger Mann übrig, Alexander Smith, der sich in den John Adams umbenannte. Und außerdem gab es noch 10 Frauen und die inzwischen von diesen verschiedenen Begegnungen hervorgezeugten und geborenen Kinder auf der Insel. So, also die Männer hatten sich alle gegenseitig umgebracht, ein Mann war übrig. Ja. Und in diesem Tiefpunkt fand dieser John Adams in einer Schiffskiste, die sie da noch hatten, ein Buch, die Bibel. Er las sie durch in den nächsten Monaten von Anfang bis zum Ende. Sein Leben wurde verändert. Er übergab sein Leben Gott. Er begann, die Frauen und Kinder zu unterrichten. Und als im Jahr 1808 zum ersten Mal ein amerikanisches Schiff nach Pitcairn kam, fanden sie eine friedliche und fröhliche Siedlung vor. Seitdem John Adams die Bibel studiert und ihre Lehre den Frauen und Kindern nahegebracht hat, gab es keinen Streit und keinen Alkoholismus mehr. Die wenigen Besucher, die in den nächsten Jahrzehnten in Pitcairn vorbeikamen, beschrieben das Leben der Insulaner als eine Art goldenes Zeitalter. Die Bibel hatte buchstäblich das Leben einer ganzen Gemeinschaft verändert. Warum ist das so? Weil die Bibel eine innewohnende Kraft hat. Und zwar gerade so, wie sie ist. Und sie ist ein universelles Buch. Sie spricht in alle Kulturen hinein. Ich traf einmal Bibelübersetzer, die in Amazonas in einem Indianerstamm gearbeitet hatten. Und sie hatten versucht, den Leuten das Evangelium nachzubringen. Und dann haben sie die Evangelien übersetzt, die Leute reagierten nicht, interessierte sie nicht und sie haben versucht, Genesis und was weiß ich zu übersetzen. Schließlich, als sie Offenbarung übersetzten, reagierten die Leute auf einmal, weil da steht, dass da ein Drache durch den Himmel fliegt und dann sagten sie, das kennen wir auch, das ist bei uns auch in unserer Religion, da fliegt auch so eine Schlange durch den Himmel. Ja, da haben wir immer Angst vor, da ducken wir uns immer weg. Ja? Und als sie dann hörten, dass dieser Drache vernichtet wurde, dann waren sie total happy. Und dann haben sie noch Offenbarung 22 gelesen, dass ein Strom von dem Thron Gottes geht, ein kristallklarer Strom und dass da dann Bäume sind mit Blättern, die zur Heilung dienen. Sagten sie, das ist, wir kennen auch solche Heilungsblätter an den Bäumen. Ja, und, aber unser Amazonas ist immer so lehmig. Wie toll wäre das, wenn wir ganz klares Wasser hätten. Und dann merkte man, also diese Details der Bibel, die sprachen sie an. Und das war der Schlüssel für sie zum Worte Gottes, dass auch die anderen Teile sich eröffnen. Oder ich weiß nicht, wer von euch die Genealogie Jesu jetzt hier aufsagen kann. Möchte jemand gerne aufstehen und das uns jetzt. Es gibt auch 2 Versionen, die so ein bisschen zusammengehen und dann wieder auseinander, weil. Okay. Ich nehme wahr, ihr kennt vielleicht Johannes 3, Vers 16, aber ihr kennt nicht die Genealogie Jesu, ja. Ist auch in unserer Kultur nicht so wesentlich, weil die wenigsten von uns wissen noch die Vornamen ihrer Urgroßväter. Ja, wer weiß die Vornamen der Urgroßväter? Okay, das sind aber deutliche Minderheit, ja. Aber es gibt Kulturen, in denen diese Genealogien unglaublich wichtig ist. Mein Freund, mit dem ich in dieser einen nordafrikanischen Sprache zusammengearbeitet habe, der konnte 16 Generationen sagen. Ja? Das war also für sie ganz wichtig. Das heißt, verschiedene Teile der Bibel sprechen für verschiedene Kulturen. Aber ich möchte jetzt, und danach komme ich dann auch zum Ende, weil ich auch nicht zu lange machen möchte, eine für mich ganz zentrale Begebenheit aus dem Leben Jesu euch entfalten, und zwar unter diesem Aspekt der Gnade und des Gebotes und des Geistes. Und zwar ist das Johannes 8, Abvers 2, eine sehr bekannte Textstelle und die interessanterweise in manchen frühen Schriften fehlt und dann aber da eingefügt ist, was mir nicht sagt, dass es eine Fälschung ist, sondern dass sie sozusagen in der Erstversion nicht war, aber noch ganz bekannt war. Und dann haben sie gesagt, das ist so wichtig, das müssen wir bewahren, haben es da eingefügt. Ich lese es mal vor in meiner Bibelübersetzung. Also, am nächsten Morgen, Johannes 8, Vers 2, am nächsten Morgen war Jesus wieder früh im Tempelhof. Das ganze Volk kam zu ihm, da setzte er sich hin und fing an, sie zu unterrichten. Mitten dort hinein zerrten die Theologen und die Pharisäer eine Frau, die sie gerade beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau ist soeben beim Ehebruch erwischt worden. Mose hat uns im Gesetzbuch ein Gebot gegeben, solche Frauen durch die Steinigung zu töten. Und du, was sagst du dazu? Das sagten sie, um Jesus in eine Falle zu locken, denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anklagen zu können. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb etwas mit dem Finger auf die Erde. Doch sie stürmten weiter mit ihren Fragen auf ihn ein. Da sagte Jesus zu ihnen: Der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als Erster einen Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb etwas auf den Boden. Als sie das gehört haben, gingen sie einer nach dem anderen fort. Dabei entfernten sich die Ältesten zuerst. So blieb die Frau schließlich allein in der Mitte übrig. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie alle? Hat keiner das Urteil an dir vollstreckt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht, geh nach Hause und lebe von jetzt ab nicht mehr gegen Gottes Willen. Ich habe nur noch wenige Minuten, deswegen mache ich es ganz kurz. Erstmal, Jesus bestätigt hier das Gebot des Wortes Gottes. Er sagt an keiner Stelle, das mit der Steinigung, das ist Altes Testament, das machen wir heute nicht mehr. Das ist, bitte zitiert das nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, man soll Leute steinigen, ja? Ich will nur sagen, was da passiert ist, ja? Also, er akzeptiert erst einmal die Autorität des Gebotes. Es gibt natürlich viele Fragen hier in diesem Text, wo ist eigentlich der Mann? Und die Frau war hier nur noch Objekt, die wird von denen beschämt, das sind alles ganz furchtbare Dinge. Das tut ja Jesus übrigens ganz wunderbar. Er redet ja mit der Frau erst, als alle weg waren. Als ein seelsorgerlicher Raum da ist. Also er schützt diese Frau auch durch sein Verhalten. Ja, aber interessant ist, wenn wir über das Wort Gottes und über Kraft des Wortes Gottes an dieser Stelle nachdenken und das mal als ein Symbol nehmen für unseren Umgang mit dem Wort Gottes, dann ist es nicht so, dass Jesus das Gebot außer Kraft setzt. Das wird ja heute ganz oft erzählt, ja. Nein, er bestätigt es. Er sagt das, ja, dann mach das doch, ja. Wer ohne Sünde ist, als Erster. Und als er dann am Ende mit der Frau alleine ist und alle anderen weg sind, da sagt er: Gehe und sündige nicht mehr. Das heißt, er hebt nicht das Gebot auf und sagt: Du kannst eigentlich machen, was du willst, ne? Solange das in deinem Herzen ist, ne? Solange du dich dabei gut fühlst, mach einfach, ja. Follow your heart, ja, sagt er nicht. Also Gebot bleibt bestehen, aber Gnade ist ganz, ganz stark da. Ich verurteile dich nicht. Eine Situation, ich habe es gerade schon gesagt, die geschaffen wird, in der die Frau aus ihrer Beschämung rauskommen kann. Ja, wo sozusagen diese, die da alle mit den Fingern gezeigt haben, auf sie auf einmal weg müssen. Und Gnade ist genauso stark hier. Und jetzt ist das, glaube ich, für uns in unserer Zeit, auch in unseren Diskussionen über die Gültigkeit des Wortes Gottes ganz wichtig zu sehen. Da gibt es die einen, die betonen das Gebot und sagen, da müssen wir aber beibleiben. Die Antwort ist, ja, ihr habt recht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, die betonen die Gnade und sagen, aber die Gnade ist auch so wichtig und für jeden Menschen. Da sagen wir, ja, das stimmt auch. Aber die Spannung und das Spannende ist, wenn wir beides zusammenhalten, so wie Jesus es hier zusammenhält. Weil in der Spannung zwischen, ich weiß, Herr, dass das nicht richtig ist, was ich hier tue, aber ich, wie Paulus und wie Augustinus, ich merke, ich kann das gar nicht aus eigener Kraft, kann ich gar nicht anders. Ich brauche deine Gnade und dann zu erleben, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Ich verurteile dich nicht, gehe und sündige nicht mehr. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Gnade und Gebot ist der Raum des Geistes. Weil diese Gegenwart Jesu, die damals ja körperlich war, weil er ja physisch auf der Erde ist, ist heute durch seinen Geist gegeben. Er sagt ja, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich komme zu euch. Wie denn? Ja, in der Gestalt und in der Form des Heiligen Geistes. Das heißt, derselbe Jesus ist heute durch den Heiligen Geist bei uns da und er schafft auch zwischen Gebot und zwischen Gnade diesen Raum der Seelsorge, diesen Raum der Kraft, diesen Raum der Heilung. Und dieses Wort, diese Heilige Schrift, die entfaltet ihre Kraft nur, wenn wir sie nicht auf der einen oder der anderen Seite beschneiden, sondern wenn wir das aushalten. Das Gebot, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis legen. Und dass wir uns übereinstimmen und sagen, ja Herr, dieses Urteil stimmt. Es ist mir zwar sehr unbequem und es ist mir noch unbequemer zuzugeben, dass ich das ja auch da ja gefährdet bin oder das tue. Aber ich verwässere es nicht, ich bleibe dabei. Und gleichzeitig durch dasselbe Wort, die Gnade, die in Jesus kommt und die alles vergibt und die ja alles aufhebt, deine Sünden sind dir vergeben. Da, wo diese Spannung bleibt, wo wir dieses Wort Gottes in der Gültigkeit, in Gnade und in Gebot festhalten, da hat der Geist Raum unter uns. Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Botschaft für unsere Christenheit ist. Weil die Gnadenvertreter haben Recht und die Gebotsvertreter haben auch Recht. Aber sie haben nur teilweise recht. Es gehört zusammen.